Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, vor 80 Jahren, wurde das Kriegsende in Deutschland eingeläutet. Dazu gibt es ein neues Buch. Mit dessen Autor Gerhard Paul spreche ich am Ende der Sendung. Wir stellen Ihnen darüber hinaus den neuen Roman der US-amerikanischen Autorin Rachel Kushner vor. Doch der erste Auftritt gehört Stars, dem Debütroman der Journalistin und Autorin Katja Kullmann. Bekannt wurde sie vor über 20 Jahren mit ihrem Buch Generation Ellie, warum es so kompliziert ist, eine Frau zu sein. In ihrem ersten Roman geht es nun auch um eine selbstbewusste, alleinstehende Frau. Jörg Margenau hat Stars gelesen.
Bemerkenswert ist vor allem ein Video. Es ist ein Imagefilm in eigener Sache. Carla Mittmann, Ich-Erzählerin in Katja Kullmanns Roman Stars, ist Astrologin oder vielmehr Astrophilosophin. Doch diese selbstgewählte Berufsbezeichnung ist schon Teil des Marketings. Das Geschäft der Astrologie besteht schließlich aus nicht viel mehr als gutem Marketing.
Vor mir ein Glas stilles Wasser. Sonst keine Deko, nur also ich. Schwarzer Rollkragen, schwarze Brille, wie einst auf dem Campus. Kein Make-up, bis auf die knallroten Lippen. Mut zur Blässe, Mut zur Puffiness, Mut zu den Augenringen. Post-Aging wird das nächste dicke Ding. Ich bin schon seit Wochen dabei, einiges dazu zu entwickeln, aber das nur am Rande. Am Anfang blicke ich mit neutralem Gesichtsausdruck frontal in die Kamera. Kein Hallo, herzlich willkommen, guten Tag, mein Name ist so und so. Ich fange direkt an. Kennen Sie das Gefühl, auserwählt zu sein?
Bemerkenswert ist diese Selbstdarstellung deshalb, weil die Mitteilungsfreude der Heldin im Widerspruch zum doch eher geheimnisvollen Erscheinungsbild einer Astrologin steht. Bemerkenswert ist sie aber noch viel mehr, weil die Autorin Katja Kullmann ihrerseits ein Video ins Netz gestellt hat, um auf ihr Buch aufmerksam zu machen. Da sieht sie auf verblüffende Weise exakt so aus, wie ihre Romanfigur sich beschrieben hat. Schwarzer Rollkragenpullover, sehr schwarze Brille, blasses Gesicht, rote Lippen und so weiter. Man könnte die beiden glatt verwechseln. Die Autorin bekennt, keineswegs an Sterne und Astrologie zu glauben. Das gelte auch für ihre Romanheldin, zumindest am Anfang. Tatsächlich ist Stars kein Buch über Astrologie, sondern eine Erfolgs- und Start-up-Geschichte. Zu Beginn ist die Ich-Erzählerin eine gelangweilte Bürokraft mit astrologischem Hobby als Nebenjob. Dann wagt sie sich in die Selbstständigkeit und schließlich zum eigenen Astrologieunternehmen. Dieser Werdegang lässt sich durchaus exemplarisch verstehen. Es ist die Geschichte einer Frau, die an das, was sie tut, nicht glaubt. Doch gerade deshalb kann sie ihrer Kundschaft das Gewünschte bieten, indem sie die raunende Fachterminologie spielerisch und ein bisschen zynisch zu nutzen weiß. Was sie schließlich vielleicht doch an die Sterne glauben lässt, ist allein ihr Erfolg. Wenn es ihrem Talent und ihrer Bestimmung so sehr entspricht, Astrologin zu sein, dann kann die Astrologie doch wohl nicht ganz verkehrt sein. Dieses Muster lässt sich auf viele Berufe im Spätkapitalismus übertragen. Zumeist ist es weniger die Sache an sich als der Erfolg, der im Zweifelsfall dafür spricht. Das gilt vermutlich auch für die Schriftstellerei, so wie Katja Kullmann sie betreibt. Bekannt wurde sie mit Büchern über die Schwierigkeiten des Frauseins, über weibliche Autonomie und Lifestyle, die eher sachbuchhaft als literarisch und tendenziell eher flach waren. Zuletzt stimmte sie mit »Die singuläre Frau« ein Loblied aufs Single-Dasein an. Auch ihre Romanfigur Carla Mittmann ist eine überzeugte Alleinlebende, die Männer nur für flüchtigen Sex, aber nicht als Partner braucht. Das ist weniger ein feministisches Bekenntnis als die natürliche Konsequenz einer Lebenshaltung, bei der es immer und ausschließlich nur ums eigene Ich geht. Gerade so, wie Carla Mittmann bekennt, nur also ich. Im Zentrum steht die inszenierte Frau und die hört nicht wieder auf zu sprechen.
An einem Mittwoch ging es los. Ich lag im Bett, als es klirrte. Erst klirrte es, dann polterte es kurz. Ich öffnete die Augen und wandte den Kopf nach links zum Fenster hin. Blasses Frühmorgenlicht sickerte durch den Vorhang. Auf dem Holzboden sah ich Scherben und einen Stein. Einen grauen Quader, ungefähr so groß wie ein Päckchen Butter.
Mit diesem Knall beginnt die Geschichte. Außerdem findet die Erzählerin eine Schachtel mit $10.000 vor ihrer Wohnungstür und eine Schrift auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus: Freiheit für Mittmann. Die Frage, wer hinter diesem Wohltätigkeitsanschlag steckt, setzt die Ereignisse in Gang, gerät aber rasch in Vergessenheit und wird bis zum Ende nicht aufgelöst. Der Plot dient, wie alles in diesem Buch, nur dazu, den Redestrom der Erzählerin in Gang zu setzen. Sie kann durchaus flott daherplaudern und auch ein paar gefällige Philosopheme über Zufall und Notwendigkeit einflechten. Das ist auf die kurze Distanz ganz unterhaltsam. Mit Literatur im engeren Sinne hat diese eindimensionale Schreibweise aber nichts zu tun. Dafür fehlt dem Buch alles, was einen Roman interessant macht. Vielstimmigkeit, Abgründigkeit, Weitung der Perspektive. Katja Kullmann begnügt sich stattdessen mit einem biederen Geschäftsbericht.
Jörg Maggenau über Stars von Katja Kullmann, Hansa Berlin Verlag, 254 Seiten, 24 Euro. Ein Star ist auch die US-amerikanische Autorin Rachel Kushner. Sie war mehrmals für den Booker Prize und den National Book Award nominiert. Ihre Romane sind New York Times Bestseller, übersetzt in 27 Sprachen. Flammenwerfer, Telex aus Kuba, Ich bin ein Schicksal heißen sie auf Deutsch in der Übersetzung der ebenfalls preisgekrönten Bettina Ababanel. Creation Lake, See der Schöpfung, heißt Rachel Kushners neuer Roman. Er spielt im Südwesten Frankreichs. Es geht um linke Träume und eine Ex-Spionin. Maike Fessmann weiß mehr.
Es schadet nicht, einen Plan zu haben, aber noch besser ist es, ihn umzuwerfen. Die 1968 geborene US-Schriftstellerin Rachel Kushner ist längst so etwas wie eine Ikone des wilden Lebens. Fast schon legendär der bunt bemalte Camper, mit dem ihre Beatnik-Eltern durch die Gegend fuhren und der noch lange in der Einfahrt des Hauses in Eugene, Oregon stand. Dort verbrachte sie ihre Kindheit, bevor die Familie nach San Francisco zog. Da war sie 11, genau im richtigen Alter, um die Pubertät voll auszukosten, mit allem, was dazugehört. Rachel Kushner, deren Mutter in Kuba aufwuchs und deren Vater aus einer russisch-jüdischen Familie stammt, hat ziemlich furchtlos Erfahrungen aller Art gesammelt. Motorradrennen fahren ist nur eine davon. Harte Leute nannte sie ein Essayband, in dem es heißt:
Wie gesagt, war ich unter den harten Leuten die Weiche.
Ihr neuester Roman See der Schöpfung erzählt von einer radikalen Landkommune im Südwesten Frankreichs. Er spielt in der Zeit, als Daft Punks Get Lucky ständig überall zu hören war, also im Sommer 2013. Die Erzählerin, eine Kalifornierin, die sich Sadie Smith nennt, war Spionin des FBI. Mittlerweile arbeitet sie für einen anonymen Auftraggeber. Sie soll die Gruppe zu einer Straftat verleiten, um sie aus dem Verkehr zu ziehen. Selbstverständlich schreckt sie nicht vor einem Kaltaufriss zurück. So heißt das, was sie mit Lucien Dubois, der mit der Gruppe verbunden ist, in einer Pariser Bar veranstaltet. Er glaubt, das Schicksal habe sie zusammengeführt. Dabei hat sie ihn manipuliert, um im günstig gelegenen Landhaus seiner großbürgerlichen Familie unterzukommen.
Es ist immer das Gleiche, egal ob du fest mit einem Mann liiert bist oder nur so tust. Sie wollen, dass du ihnen zuhörst, wenn sie dir von ihrer kostbaren Jugend erzählen. Und wenn sie so alt sind wie ich, und das ist Lucien, wir sind beide 34, dann sind die Jahre ihrer Kindheit die unschuldigen Jahre, die 1980er. Und ihre Teenagerzeit, der Abschied von der Unschuld, sind die 1990er. Und ob in Europa oder in den USA, sie reden alle von ähnlicher Musik und kommen dir mit ihrer Schwärmerei für mehr oder weniger die gleichen Filme, während ich persönlich da nichts als kulturelle Stagnation erkennen kann.
Le Moulin, wie die Gruppe heißt, rebelliert gegen die großen Megabassins, gigantische mit Kunststoff ausgekleidete Wasserbecken, die im Winter mit Grundwasser gefüllt werden, um im Sommer den enormen Bedarf der industriellen Landwirtschaft zu decken. Eine hoch umstrittene Angelegenheit, gegen die sich Umweltaktivisten seit Jahren wehren. Ähnlich wie die Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festkleben, werden sie leichtfertig als Ökoterroristen diffamiert. Rachel Kushner stattet die Köpfe ihrer fiktiven Gruppe mit allerlei Gedanken aus den Katakomben linker Geschichte aus und erweckt sie zu neuem Leben. Ihr Roman Flammenwerfer führte nach Italien zu den Roten Brigaden der 1970er Jahre. Telex aus Kuba, ihr Romandebüt, erzählte vom US-Kolonialismus im vorrevolutionären Kuba. In See der Schöpfung benimmt sich Pascal Balmy, einer der Anführer der Aktivisten, als wäre er eine Reinkarnation von Guy Debord, schillernde Leitfigur der einflussreichen Antikapitalismusbewegung Situationistische Internationale der späten 1960er Jahre. Subkulturen im weitesten Sinn sind Rachel Kushners großes Thema. Nun baut sie es in einer eigenwilligen Mischung von Konkretion und Spekulation weiter aus. Neben Pascal ist der 1937 geborene Bruno Lacombe, dessen Familie in Buchenwald ermordet wurde, der philosophische Kopf der Gruppe. Er zog in den 1970er Jahren von Paris aufs Land, nachdem sich die Hoffnung auf eine Revolution in den Städten zerschlagen hatte. Eines seiner drei Kinder starb bei einem Unfall. Seither lebt er vor allem in einer tiefen Höhle auf seinem Grundstück und lauscht den Stimmen der Unterdrückten der Vergangenheit, die dort, so meint er, zu vernehmen sind. Die Neandertaler hätten bedeutendere Kunst hervorgebracht als der Homo sapiens, ist eine seiner wilden Thesen. Sie hätten, so glaubt er, ihre Träume aufgezeichnet, statt nur die Realität abzubilden.
Die unterirdische Welt ging uns verloren. Die industriellen Nutzungen der Erde, das Graben, das Fracking und das Untertunneln sind bloßer Raub und zählen nicht, schrieb Bruno. Moderne Menschen, die Luftschutzbunker bauen, um diese oder jene Art Apokalypse zu überleben, zählen auch nicht. In einem Bunker kann man die unterirdische, menschliche Gemeinschaft, die tiefe Zisterne der Stimmen, den See unserer Schöpfung nicht hören.
Bruno verkündet seine Gedanken in E-Mails an die Gruppe. Sadie hat den schlecht geschützten Account schnell gehackt, sie liest die ganze Zeit heimlich mit. Und in gewisser Weise ist ihr geheimdienstliches Verhalten genau jene Form der Klandestinität, die solche Theorien brauchen. Das enge, geradezu intime Verhältnis, das die Ich-Erzählerin zu Bruno durch die heimliche Lektüre entwickelt, ist der erzählstrategische Coup des Romans. Sie der Schöpfung ist gesättigt mit Realität. Trotzdem käme man nicht auf die Idee, dieses lustvoll spekulierende Werk einen politischen Roman zu nennen. Wie die spöttisch coole Ich-Erzählerin an der Option festhält, jederzeit einen Plan zu ändern, was am Ende ziemlich zielführend ist, kultiviert auch Rachel Kushner ihre Lust an der Anarchie. Genregesetze sind ihr gleichgültig. Sie feiert die Fantasiefähigkeit des Geistes und sie weiß, dass Kultur aus fragilen Materialien besteht, wie es einmal heißt. Sie der Schöpfung ist ein rebellisch träumender Roman, der sich mitten in Europa nach der amerikanischen Protestkultur sehnt.
Maike Fessmann über See der Schöpfung von Rachel Kushner. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanel. Rowohlt Verlag, 480 Seiten, kosten 26 Euro. Der Historiker Gerhard Paul hat zahlreiche Werke zur Bildgeschichtsschreibung im 20. Jahrhundert verfasst. Er hat zur NS-Zeit geforscht und zur Sozialgeschichte des Terrors. Nun untersucht der 1951 Geborene in seinem neuen Buch Mai 1945, das absurde Ende des Dritten Reiches, wie vor 80 Jahren die Nazi-Herrschaft zu Ende ging. Schön, dass Sie Zeit hatten, Herr Paul.
Ich grüße Sie.
Ihr Buch trägt den Titel Das absurde Ende des Dritten Reiches. Was ist denn das Absurde?
Das Absurde ist, dass der Verlag, der dieses Buch publiziert, gleichzeitig die Papsterinnerung publiziert. Und dem war mein Titel, der war nämlich ganz anders, nicht angenehm. Der Ursprungstitel sollte sein Hände hoch, Hosen runter. Und das ist in einem Papstverlag wie dem Herder Verlag schlichtweg undenkbar.
Hände hoch, Hosen runter ist tatsächlich aber ein verbürgtes Zitat.
Ja, von unterschiedlicher Seite verbürgt. Das wird einem englischen Sergeanten in den Mund gelegt, der in den Kabinettssaal dieser letzten Reichsregierung in Flensburg-Mürwik stürmte und die Teilnehmer bat, auf den Flur zu treten, die Hosen runter und die Hände hoch. Man hoffte, bei der Leibesvisitation gegebenenfalls Giftampullen zu finden, mit denen diese Herren einen schnellen Tod herbeiführen konnten. Und das wurde damit unterbunden.
Es hat ja alles doch die Anmutung, also nicht nur des Absurden, sondern auch des Theaters. Also ja. Die ganzen Kapitulationen. Wir denken immer an die Bilder in Karlshorst, aber auch das war ja eine Inszenierung und quasi ein Nachklapp, so ja. Wie Sie es beschreiben.
Ja, es gibt ja verschiedene Kapitulationen, die zum Kriegsende geführt haben. Es begann ja am 4. 5. Mai mit der sogenannten Teilkapitulation der Wehrmacht für den norddeutschen Raum, für Dänemark. Da ging es darum, zwischen den Engländern und der deutschen Führung, der Wehrmachtsführung, eine Kapitulation zu vereinbaren, um dadurch im Grunde der Sowjetarmee den Weg nach Nordwestdeutschland und weiter nach Norden abzuschneiden. Und die wurde publikumswirksam zelebriert. Der britische Generalfeldmarschall Bernard Montgomery hat genau der deutschen Delegation alles in Bildern festgehalten, gezeigt, wo sie zu stehen hatten, nämlich unter dem Union-Check, der hochgezogen war. Und das war eine Demütigung für diese Herren. Und von daher war das die erste Inszenierung. Und alles andere war dann in Berlin, in Karlshorst am 8. oder am 9., je nachdem, wie man rechnet. Das war eine grandiose Inszenierung. Und dann schließlich die Festnahme der Regierung Dönitz am 23. Mai 1945 in einem kleinen Hinterhof des ehemaligen Flensburger Polizeipräsidiums. Da waren so viele Journalisten in diesem kleinen Hinterhof anwesend, dass die Herren, die da festgenommen worden sind, pressewirksam mehrfach vorgeführt werden mussten, weil der Raum nicht ausreichte, um allen vernünftige Bilder zu ermöglichen. Ja, das ist alles eine Inszenierung gewesen. Dönitz selbst hat sich inszeniert. Ich habe gesagt, das Ende des Zweiten Weltkriegs ist eigentlich die erste Medieninszenierung eines Kriegsendes, was es in dieser Weise so noch nie gegeben hat.
Man sieht in Ihrem Buch eben viel Bildmaterial. Sie sind ja auch jemand, der eben die Bildgeschichtsschreibung sehr stark gemacht hat. Und mich hat überrascht etwas, was man, glaube ich, gar nicht so im Bewusstsein hat, wo Sie aber auch Fotos in Ihrem Buch zu haben, die Versenkung von Kriegsmaterial in unglaublichen Mengen in der Geltinger Bucht und Flensburger Förde.
Ja, und unterschiedlichster Art, also in der Geltinger Bucht im Osten von Flensburg, sind 50 U-Boote versenkt worden, ein Zerstörer versenkt worden. Das ist natürlich ökologisch eine Wahnsinnssauerei gewesen, muss man sich vorstellen. Der Marinediesel ist irgendwann ausgetreten, die Strände waren verschmutzt. Das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist die Versenkung von biologischen Waffen, von chemischen Waffen, die in großer Zahl von dem Naziregime produziert worden sind. Und man war sich einig, dass diese Waffen nicht in die Hände der Alliierten fallen sollten. Und von daher hat man die in der Flensburger Förde, in der Innenförde, in der Ostsee, etwas weiter in außen Richtung der dänischen Inseln, hat man zum Beispiel Phosphor in großen Mengen versenkt. Und dieses Phosphor trat schon einige Jahre später aus den Fässern aus. Bis heute ist das der Fall. Diese Munition ist nur zum kleinsten Teile wieder gehoben worden und vernichtet worden. Alles andere rottet im Ostseeschlick vor sich hin. Und das ist eine Wahnsinnshypothek, die heute noch auf den Menschen hier in Schleswig-Holstein an den Stränden lastet.
Es gab ja, so beschreiben Sie es in Ihrem Buch, auch jenseits der Absurditäten dieses Kriegsendes tragische Vorfälle, Hinrichtungen von Soldaten nach der Kapitulation und auch Bombardierungen von Schiffen durch die Alliierten, die KZ-Überlebende transportiert und evakuiert haben.
Ja, der berühmteste Fall ist natürlich die Bombardierung der Kap Arkona, wo sich Tausende von ehemaligen KZ-Häftlingen, insbesondere aus dem KZ Neuengamme bei Hamburg befanden. Das sind bei diesem tragischen Versehen sind 7000 Menschen zu Tode gekommen. Das ist die eine Sache gewesen. Und das andere sind die vielen, vielen, wir wissen noch gar nicht, wie viele es tatsächlich gewesen sind, weil es nie systematisch in den Blick der Forschung gerückt ist. Die vielen Todesurteile an jungen deutschen Marinesoldaten, die nach den verschiedenen Teilkapitulationen, also nach dem 5. Mai, das war die erste, die Waffen gestreckt haben, ihre Uniform ausgezogen haben und versucht haben, nach Hause zu kommen. Das wurde ihnen als Fahnenflucht ausgelegt. Die hatten im Grunde nichts anderes getan, als die Kapitulation fehl zu interpretieren als Ende ihrer Dienstpflicht. Es war nicht Ende der Wehrmacht, es war nicht Ende ihrer Dienstpflicht. Die erlosch im Grunde erst mit der Festnahme der gesamten Wehrmachtsspitze und das war am 23. Mai.
Herr Paul, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mai 1945, das absurde Ende des Dritten Reiches, ist erschienen im Herder Verlag, 336 Seiten, 28 Euro. Mehr Informationen zu Büchern über die Zeit des Nationalsozialismus gibt es in Andruck, dem Magazin für politische Literatur, heute um 19.15 Uhr. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon war Carsten Huck.